Kaffeepause.
Das ist der Podcast «Kaffeepause» vom Bernischen Historischen Museum.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Kaffeepause zu einem außerordentlichen Tag. Wir feiern das Jubiläum vom Nationalen Frauenstreiktag. Mein Name ist Franca de Marmels aus dem Team Bildung und Vermittlung und ich trinke mit Kaffee wie schon vor 3 Tagen mit den Nationalrätinnen Yvonne Fehry und Melanie Mettler. Es geht heute nicht um einen Frauenstreiktag, sondern weiterhin um unsere Briefe an das Bundeshaus, wo unsere Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus – 50 Jahre Frauenstimmrecht» ihre Forderungen und Wünsche für Veränderungen können festhalten und auf eine Antwort aus dem Bundeshaus warten. In diesem Sinn passt es eben schon recht gut, schauen wir uns das Ganze zu diesem Jubiläumstag an. Ein Anliegen vom Frauenstreiktag ist ja auch, darauf hinzuweisen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. In der letzten Folge haben wir uns einem Thema gewidmet, das auf besonders vielen Briefen ist gestanden: die fehlende Lohngleichheit. Heute gehen wir noch etwas weiter, hängen aber dort ein, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, bei fehlenden Strukturen und was das für Auswirkungen haben kann.
Ich finde die Thematik auch besonders schön, weil ich wie auch finde, die zeigt, dass strukturelle Voraussetzungen soziale Prozesse beeinflussen, aber eben auch umgekehrt. Und in einem Bereich sehen wir das besonders deutlich, nämlich dann, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Und das ist unser zweiter grosser Block. Hier bekommen wir einen Haufen Briefe wie dieser hier.
Gebt uns Frauen gleiche Chancen in der Berufswelt, das heisst, ermöglicht die nötigen Strukturen wie Kinderkrippen, Elternurlaub und gleiche Löhne. Wir sind mehr als nur eine Gebärmutter.
Das Thema ist wirklich existenziell für Familien und weckt wegen dem auch so viele Emotionen. Das haben wir immer wieder gespürt aus diesen Briefen heraus. Da gibt es einen Haufen Baustellen, vor allem die Finanzierung ist ein brennendes Anliegen. Liebe Parlamentarierinnen, stellt euch doch mal eine perfekte Welt vor. Wie würde dort die Kinderbetreuung und die Finanzierung davon funktionieren? Frau Fehry, könnt ihr da mal euch positionieren?
Ja, das mache ich gerne und schaue zuerst einmal zurück, wo meine Töchter, ich habe vorhin erwähnt, sie sind um die 30 herum, ein bisschen sind und ich frage sie, wer um Kinderbetreuung hat. Nur ganz wenige Kinderbetreuungsplätze gegeben zu sehr hohen Preisen. Und das ist natürlich für mich als alleinerziehende Mutter damals nicht bezahlbar gewesen und unmöglich gewesen, meine Kinder dahin zu bringen. Heute haben wir doch einige subventionierte Kinderbetreuungsplätze. Es ist nicht überall gleich gut verteilt in der Schweiz. Meine Vision wäre, dass wir überall externe Kinderbetreuungsstrukturen hätten, die wie familienergänzend sind. Also, dass ich als Familie, als Eltern mein Leben so gestalten kann, wie es für mich als Paar, als Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin stimmt. Das heisst, dass ich von klein her entscheiden kann, wer geht wie viel arbeiten und dass ich dann aber auch immer die Möglichkeit habe, meine Kinder extern betreuen zu lassen. Und zwar ist der Staat in meinen Augen für die Strukturen verantwortlich. Vom Kleinalter her bis Oberstufe, von dort her, wo sie dann auch alleine sein können. Allenfalls braucht es dann einfach noch Mittagstisch. Aber es braucht, sobald Kindergarten, Schule kommt, braucht es modulartige Möglichkeiten, dass ich als Eltern wählen kann, ich brauche eine Morgenbetreuung, ich brauche eine Mittagsbetreuung, ich brauche eine Abendbetreuung oder ich brauche alles. Plus auch Ferienabdeckungen, weil als berufstätige Elternteil habe ich 4, 5, 6 Wochen Ferien, je nach Alter und Ort. Aber meine Kinder haben 12 bis 13 Wochen unterrichtsfreie Zeit. Also ist das relativ schwierig, zu abdecken. Ich bin dafür, dass man als Eltern eine Finanzierungsunterstützung leistet, vor allem wenn es darum geht, um Mittagessen, um zusätzliche Module oder so, aber der grosse Teil sollte der Staat übernehmen und das kann aufgeteilt sein zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. Es gibt nämlich Berechnungen, dass jeder investierte Franken in Kinderbetreuung, der kommt bis zu 5-mal zurück infolge von Steuergeldern, weniger Krankenkassenprämienverbilligung, weniger Sozialhilfe etc. Also es ist eine ganz gute Geschichte, wenn man wirklich als Staat sich da wirklich stark einsetzt, dass die Kinderbetreuung in allen Varianten vorhanden ist.
Ja, also in einer Wunschwelt ist es so, dass Elternschaft nicht ein Karrierekiller ist, sondern dass Kinder Teil sind von unserer Gesellschaft, von unserer Lebensbiografie, und zwar für alle, und für Väter und für Mütter, und aber eigentlich auch für die anderen auch. Und momentan ist aber Elternschaft ein Karrierekiller, aber nur für die Mütter. Für die Väter ist es kein Karrierekiller. Das hängt damit zusammen, zum Beispiel, dass Mutterschaftsurlaub nur für die Mutter gilt und für den Vater nicht, ob schon eigentlich beide Eltern geworden sind. Das schwächt natürlich die Frau auf dem Arbeitsmarkt, aber auch nicht Mütter übrigens. Und in einer Wunschwelt wäre es so, dass wir eigentlich die Betreuung von Anfang an einfach selbstverständlich zur Verfügung steht. Am ersten Anfang, wo ich nicht verstehe, warum wir das immer noch nicht haben geschafft, ist zum Beispiel Blockzeit an den Schulen. Dass man die Arbeitszeit ein bisschen besser planen kann und es ein bisschen vorhersehbarer ist, besonders wenn man mehrere Kinder hat. Etwas anderes ist auch, dass die Betreuung und die Blockzeiten wirklich auch schon früh zur Verfügung stehen. Also Kinder profitieren einfach nur davon, wenn sie verschiedene Bezugspersonen haben und auch verschiedene Betreuungspersonen haben. Und die Finanzierung von dem ist klar, muss von der Gesamtgesellschaft getragen werden. Und dazu gehört sicher der Staat zu einem grossen Teil. Aber ich bin sicher, dass man dort auch sich mit der Arbeitswelt einig werden muss. Wir haben mit Elternschaft, dass Elternschaft ein Karrierekiller ist, hat auch zur Folge, dass wir die ganze Zeit Fachkräfte ausbilden, die nachher zum Arbeitsmarkt ausgehen. Wo wir nachher teuer entweder umschulen müssen oder müssen irgendwie aus dem Ausland herbekommen oder uns solche Risiken aussetzen, die müssen wir einbauen können. Und es ist ein volkswirtschaftliches Plus, wenn Eltern sich mit ihren Fähigkeiten auch in beruflichen Tätigkeiten einsetzen.
Ich finde das, was dir da hat angesprochen, insgesamt eben sehr spannend, weil die ganze Thematik ja irgendwie auch aufzeigt, dass es ja insgesamt das Ungleichgewicht gibt in dem ganzen Bereich. Also dass auch durch zum Beispiel fehlende Vaterschaftsurlaubstage, fehlende Teilzeitmodelle für Männer oder Väter, dass irgendwie ja auch ein Zeichen dafür ist, dass Kinderbetreuung nicht eine Sache von Männern ist oder man das immer das Gefühl hat und es wegen dem eben auch nicht keine Strukturen gibt, wo er das Vatersein würde ermöglichen, genauso wie das Muttersein und eben das Elternsein als Gemeinschaft. Und dieser Themenbereich brennt vielleicht auch wegen dem so vielen unter den Nägeln, weil es ein weiteres zentrales Problem aufzeigt. Und der nächste Brief, den wir noch vorlesen, der bringt das recht knackig auf den Punkt.
Die Gleichstellung der Frau und des Mannes ist noch lange nicht erreicht. Doch die Tatsache, dass Frauen nun einmal die Kinder austragen, stehen viele Frauen vor der Entscheidung, Karriere oder Familie. Solange hier die Unterstützung in den Unternehmen und auch durch die öffentliche Hand fehlt, entscheiden sich Frauen trotz Top-Ausbildung gegen eine Karriere, die sie wirklich in eine Position mit Macht und Einfluss befördert. Dieser Kreis bleibt weiterhin in Männerhand.
Und in dem Kreis, der hier angesprochen wird, da fehlt es einfach an weiblichen Vorbildern. Es fehlt ganz grundsätzlich an Frauen in Machtpositionen. Es fehlt an Frauen, die zeigen, dass Karriere und Familie zusammen gehen. Vielleicht eben auch genau wegen dem, weil es einfach nicht geht. Kurz, es fehlt an Repräsentation. Und das ist der dritte grosse Teil, der hier in diesen Briefen immer wieder angesprochen wird. Darum kommt vielleicht wegen dem auch immer mal wieder die Forderung von unseren Besuchenden nach einer Frauenquote. Und sie äußern sich dort recht differenziert. Die meisten schreiben nämlich, dass eine Quote als Übergangslösung gebraucht wird, bis Frauen in Top-Positionen so normal sind worden, dass es die Quote eben dann mal nicht mehr braucht. Die Frage ist ja eine, die polarisiert, und zwar nicht erst seit gestern. Auch bei uns in der Ausstellung kommt sie zur Sprache und die porträtierten Frauen sind sich da auch nicht einig. Wie sieht es denn bei euch beiden aus, Frau Feri, Frau Mettler, seid ihr noch da einig in der Frauenquotenfrage?
Frauenquote, ja klar. Also wir leben in einer Welt von Quoten. Die Frauenquote ist überhaupt nichts, was aus dem Rahmen fällt. Wir haben ganz viele Männer, die nur dort an den Positionen, wo sie sind, weil sie Männer sind, in einem bestimmten Kreis, wo irgendeinem Club angehören. Wir haben einen Bundesrat sitzen, wo Quoten drin haben, wo gewisse Sprachen vertreten sind oder gewisse Regionen vertreten sind. Wir haben in anderen Gremien, wird nach Alter werden Quoten eingeführt. Also wir leben in einer Welt, die voll ist mit Quoten. Es gibt keinen Grund, warum, dass, wenn man hat ein Problem festgestellt hat, nämlich, dass man einfach die mindestens 30% Frauen in den Entscheidungsgremien, die es braucht, damit es zu einem Diversitätsplus kommen kann, erreicht. Also solange dass wir das nicht haben, dann muss man halt die Quote einführen, klar?
Ich kann eigentlich nur noch mit einem Punkt ergänzen. Also ich bin gleicher Meinung wie meine Kollegin Melanie Mettler. Man weiss auch, dass gemischte Gremien besser arbeiten. Also wenn man das an Finanzen festmachen will, weiss man, gibt es Untersuchungen darüber, dass wenn die Top-Positionen in einem Unternehmen mit gemischten Gremien besetzt sind, mit Frauen und mit Männern, dann ist am Schluss des Jahres das Resultat im positiveren Bereich weder in Gremien, wo nur Männer, ausschließlich Männer am Drücker sind. Und das finde ich schon noch verrückt, oder? Dass man das dann nicht auch als Argument nimmt, um zu sagen, wir brauchen die Frauen bei uns. Wenn man nicht Gleichstellungsargumente nehmen will, dann kann man ja auch die finanziellen, die wirtschaftlichen Argumente nehmen. Oder auch die Ausbildungsargumente. Viel Geld in die Ausbildung steckt, das hat Melanie auch schon gesagt, wo man ja dann auch profitieren davon als Staat, als Land, dass die Frauen dann auch gute Jobs haben. Das finde ich ganz wichtig. Ich möchte aber gerne noch ergänzen, dass mit der Quote allein natürlich nicht gemacht ist, sondern man muss Frauenförderung betreiben. Also in gewissen Berufen müsste man auch die Männer fördern, das möchte ich auch noch erwähnen. Es braucht also mittleres Kader, wo auch beide Geschlechter gut vertreten sind, dass, wenn es dann darum geht, dass man auch die oberen Kader kann besetzen kann, dass dann dort wirklich auch von beiden Geschlechtern Leute bereit sind, die oberen Jobs dann können in Angriff nehmen und auch besetzt werden. Also das ist ganz wichtig. Also wir brauchen Quote auf jeden Fall, wir brauchen gemischte Gremien, in jedem Fall, aber wir brauchen auch die Strukturen, dass überhaupt Frauen und Männer so weit kommen, ohne eine gläserne Decke, ohne dass allenfalls Familienplanung das verhindert. Ich sage immer, Gleichstellung ist eigentlich dann erreicht, wenn Frauen ihren Weg auch frei können wählen und kein Steig im Weg liegen, dass sie ihre Ziele können erreichen. Genauso wie das die Männer machen.
Frau Mettler, die haben da noch eine Ergänzung.
Ja, ich möchte das gerne ergänzen, was meine Kollegin gesagt hat. Oder sie hat gesagt, dass Entscheidungsgremien, wo Frauen und Männer gleichwertig vertreten sind, sich lohnen. Und das ist es so. Es gibt ja wirklich sehr weitreichende Studien, mehrere über in verschiedenen Jahrzehnten, die einfach zeigen, dass Firmen mit Entscheidungsgremien, die verschiedenen Geschlechter drin haben, einfach finanziell besser dastehen. Aber es ist nicht nur das. Entscheidungsgremien, Frauen und Männer treffen auch die besseren Entscheidungen. Und auch da hat man einfach immer wieder können in Studien zeigen, dass zum Beispiel dort, wo die gemischten Entscheidungsteams waren, dass man besser durch Finanzkrisen durchgekommen ist, dass man jetzt zum Beispiel mit Corona besser ist umgegangen. Es gibt extrem viele Beispiele, wo man zeigen kann, dass sie eben nicht nur sich lohnen, die gemischten Führungs- und Entscheidungsgremien, sondern einfach auch besser sind.
Wir haben uns in diesem Zusammenhang eben auch noch etwas gefragt, und zwar, ob mangelnde Repräsentation von Frauen in Top-Positionen vielleicht auch ein Zeichen von mangelnder Frauensolidarität sein könnte. Ist Frauensolidarität ein entscheidender Faktor bei der Etablierung von mehr Repräsentation? Wie schätzt ihr das ein?
Ich finde es ein heikles Thema. Aber ich glaube, es hat schon ein bisschen etwas. Also wenn man jetzt anschaut, zum Beispiel bei Wahlen. Ich selber war schon davon betroffen, weil ich mal für den Regierungsrat im Kanton Aargau kandidiert habe und dann mit 0,5% nicht gewählt wurde gegen meinen Herausforderer. Und wenn dort natürlich mehr Frauen an die Turnen gegangen wären und mehr Frauen auch rein vom Frausein her, dass der Kanton Aargau nicht eine reine Männerregierung ist, mich gewählt hätten, egal, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz ihre politische Position eingenommen worden hätte, dann wäre ich heute Regierungsrätin. Da bin ich davon überzeugt. Also spielt die Frauensolidarität allenfalls schon auch mit, wie ist die Repräsentation von Frauen. Ich glaube aber schon auch, dass auch natürlich Männer untereinander ein gewisses Konkurrenzverhalten haben. Aber weil natürlich in der Vergangenheit mehr Männer sind, an Turnen sind und mehr Männer halt bereits in allen Gremien gewesen sind, ist es wie logisch, dass dann auch mehr Männer überall sichtbar sind. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass Frauen untereinander weniger Rivalität zeigen, sondern wirklich solidarischer miteinander umgehen und dass man sich dort fördert. Klar, man ist Konkurrenz ein Stück weit, vor allem wenn man jetzt in der gleichen Gremie ist, aber man kann ja auch wohlgesinnt miteinander umgehen und sich trotzdem fördern. Man ist ja auch in verschiedenen Parteien oder man ist in verschiedenen Orten daheim. Und so gibt es ein Zusammenspiel, wo ich glaube, dass man miteinander mehr erreicht. Und wenn mehr Frauen an die Turnen gehen, das wäre natürlich ganz toll, wenn diese Frauen dann auch Frauen würden wählen.
Ja, also ich bin ja Co-Präsidentin von der parlamentarischen Gruppe Frauen mit der Yvonne Ferry. Und ich glaube sehr stark daran, dass wir Frauensolidarität müssten noch mehr leben und weitertreiben. Und zwar eben eigentlich ungeachtet davon, ob man jetzt die gleichen Meinungen hat, überall oder nicht. Und der Grund dafür ist folgender. Wir bewegen uns die ganze Zeit in Seilschaften. Also wir haben Leute, die wir kennen, die wir vertrauen, die man vielleicht schon mal geschafft hat und die haben dann ein gewisses Interesse, das wir vielleicht auch teilen. Und als Beispiel kann ich zum Beispiel gerne im Bundeshaus stelle ich fest, jetzt als relative Neuzukömmlingin, dass sich die Bergkantone recht gut verbünden können. Wenn die plötzlich merken, halt, hier geht es um etwas, was zum Beispiel unser Interesse in den Bergen betrifft, dann finden die sich zusammen und dann schaffen die das weit über alle Parteigrenzen hinweg, ihre Interessen von diesen Bergkantonen durchzusetzen. Und die Frage ist jetzt einfach als Frau, macht man jetzt dort bei diesen Gesellschaften mit? Hat man jetzt die Möglichkeit, sich dort als Frau in die bestehenden Gesellschaften einzubringen oder nicht? Und meine Beobachtung eigentlich ist, dass es sehr schwierig ist, sich in bestehende Gesellschaften von Männern als Frau einzubringen. Und wenn man nachher nicht halt sich als Frau untereinander verbündet, dann isolieren wir uns einfach. Und wenn wir uns isolieren, dann tun wir eigentlich unseren eigenen Einfluss beschneiden und eigentlich unsere eigene Schlagkraft wieder wegnehmen und dämpfen. Und das finde ich schlecht. Und darum setzen wir auch dafür ein, dass wir auch als Frauen im Bundeshaus uns mehr im Austausch sind und mehr einander stützen.
Ich würde gerne noch etwas, ein kleines Erlebnis erzählen. Und zwar geht es auch um Frauensolidarität oder Frauenmehrheiten. Und zwar haben wir ja mal eine kurze Zeit eine Frauenmehrheit gehabt im Bundeshaus. Und das war beeindruckend, wie man dann überall gehört hat, was passiert jetzt mit der Schweiz, was passiert jetzt mit dem Bundesrat, wenn jetzt da mehr Frauen drin sind. Und das finde ich unsäglich. Also hat man denn schon jemals darüber diskutiert, was jetzt mit der Schweiz passiert, wenn man eine männliche Bundesratsmehrheit hat? Da hat man ja eigentlich fast immer müssen darüber diskutieren, aber es war nie ein Thema gewesen. Und da tun auch Frauen so diskutieren. Und das finde ich sehr fragwürdig, warum dass man das denn macht. Warum schreibt man denn den Frauen nicht die gleiche Kompetenz zu wie den Männern? Und wieso hat man dann plötzlich Angst, dass jetzt die Schweiz untergeht, wenn eine Frauenmehrheit vorhanden ist? Und auch da muss ich sagen, wir sind erst an einem guten Punkt im Gleichstellungsbereich, wenn man gar nicht darüber redet. Dann hat es halt einmal vier Frauen im Bundesrat und dann hat es halt drei Männer und dann ist es vielleicht mal umgekehrt. Vielleicht hat es aber auch mal fünf Frauen und nur zwei Männer. Vielleicht besteht der Bundesrat eines Tages auch mal aus sieben Frauen. Wieso nicht? Und da würde ich mich unglaublich darüber freuen, aber man darf dann nicht einfach darüber anfangen diskutieren. Frauen wie Männer dürfen das nicht diskutieren. Ui, was passiert jetzt? Sonst wäre die Schweiz nämlich schon lange untergegangen, wenn wir das mit den Männern auch diskutiert haben.
Es gibt nämlich einen Grund, warum wir euch diese Frage gestellt haben, weil das etwas war, das in der Ausstellung recht deutlich auch rauskommt, dass die, vor allem die ersten Frauen eben auch haben gesagt, so etwas wie eine Frauensolidarität gibt es oder hat es einfach nicht gegeben. Denn. Und das ist bei der Frage, was bleibt denn eigentlich von den Errungenschaften von diesen Ersten, ist eine Aussage, dass Frauen einander jetzt auch vermehrt stimmen. Also dass es so, wie, so etwas dann nach und nach auch gibt. Und dass es also durchaus auch einen hoffnungsvollen Ausblick gibt, so wie ihr das auch erwähnt, Frau Mettler. Was wir abfragen bei den Briefen ist übrigens das Alter. Wir können uns also so ein bisschen vom Alter abschätzen, wer das sich da beteiligt. Und was wir auch fragen, ist, ob die Personen politisch aktiv sind oder nicht. Wir wissen allerdings, wir haben bewusst auch darauf verzichtet, dass wir das Geschlecht abfragen. Das heisst, nur wenn sie sich zu erkennen geben, wissen wir, wer das dort oder dahinter steht. Und dort ist aber sehr interessant, dass sich das auch häufig aus den Briefen heraus eben auch das Bekenntnis zu «Ich bin eine Frau und ich habe das Problem und ich möchte jetzt das noch an den Tag legen und darüber reden». Das ist eben auch eigentlich ein schöner Moment, wo das Video zeigt, das Geschlecht spielt eben wirklich auch noch eine Rolle. Und was ich eben auch das Gefühl habe, ist, dass die Flut auch ein Zeugnis dafür ist, in was für einer spannenden Zeit wir gerade leben, wie die Leute eben wollen mitmachen, sie wollen sich äußern und sie wollen sich konstruktiv äußern und sie wollen miteinander eine Lösung finden. Und es stimmt mir sehr hoffnungsvoll, wenn ich immer wieder lese, dass es doch im Grunde genommen einfach um ein Miteinander geht, um das Gegeneinander aufzulösen. Wir sind auch gespannt auf jeden weiteren Brief, der bei uns landet. Es ist nämlich nicht so, dass uns nur schwierige Forderungen und viel Frust erreichen. Viele Besuchende nehmen sich offensichtlich Zeit, etwas zu formulieren, drücken sich gewählt und differenziert aus. Wir erfahren so viele spannende Geschichten und zum Teil auch total schöne Aufmunterungen, wie zum Beispiel dieser Brief.
Und wenn du mal einen schwierigen Tag hast, mit einem Anliegen nicht weiterkommst, denk dran. Du kannst es, du bist eine Frau.
Du kannst es, du bist eine Frau. Und was wir auch immer wieder lesen, wie häufig sich die Besuchenden bei den Politikerinnen bedanken. Und diesen Dank den möchten wir jetzt auch gerne weitergeben. Frau Feri, Frau Mettler, merci vielmal, habt ihr euch Zeit genommen, mit uns über die grossen Fragen bei einem digitalen Kaffee zu reden. Und wir sind wirklich wahnsinnig dankbar, habt ihr hier dazu bereit erklärt, auf unsere Fragen und auf die Anliegen der Besuchenden besonders noch einzugehen.
Sehr gerne geschehen. Ich habe eine sehr spannende Diskussionsrunde gefunden und ich möchte alle Frauen aufmuntern, wirklich dran zu bleiben, anzustehen und vorwärts zu schauen.
Ja, von mir auch ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die spannenden Gespräche und ich freue mich darauf, via Brief oder auch sonst immer weiter in Dialog zu bleiben mit den Frauen, die super Ideen haben.
Da können wir uns auch nur noch anschliessen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, bekommen, so einen Brief zu schreiben und die Forderungen von den ersten Frauen im Bundeshaus anzuhören, dann könnt ihr das bis im November noch machen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn wir irgendwann einen Brief von euch bei uns in der Urne finden würden. Und wenn ihr noch etwas mehr Kaffeepause braucht, dann hört ihr in 2 Wochen am 25. Juni wieder rein. Wir freuen uns auf euch und auf Wiederhören.